Ja, von mir einen wunderschönen guten Morgen. Das erste Mal, dass ich hier in Bruchköbel Roßdorf bin, obwohl ich 6 Jahre in Hanau gelebt habe. Mitten in der Stadt und mit meiner Frau und dann unseren ersten beiden Kindern, die dann in Hanau geboren sind. Das war eine schöne Zeit, wir erinnern uns gerne und wir haben dadurch sozusagen auch ein wenig verschiedenste Gemeindebereiche kennengelernt. Damals waren wir auch so ehrenamtlich in der Stadtmission aktiv, aber ich war gleichzeitig auch im Freigericht, im Predigtdienst. Dann waren wir in Japan einige Zeit und jetzt schon 20 Jahre an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Dort bin ich als Lehrer tätig. Das macht total Spaß. Es ist wunderschön, in junge Menschen zu investieren, die sozusagen dann den Staffelstab übernehmen und als Anfang 20 oder Mitte 20-Jährige dann in die Dienste gehen, hier in Deutschland oder dann darüber hinaus auch in die weltweite Mission, in so eine Dienstgemeinschaft hinein zu investieren, das ist eine großartige Sache. Also mir macht das total Freude, in junge Menschen zu investieren. Das ist eine Investition, die kann man mit irgendwelchen Aktienkursen nicht toppen. Das ist einfach eine ganz andere und schöne Investition in Menschen. Ja, heute werden wir uns mit dem kleinen Propheten Habakuk beschäftigen. Das ist natürlich eine riesig große Herausforderung für alle. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr den Habakuk findet, das ist ganz einfach. Also mit meiner Bibel geht es vielleicht noch, wenn man sie etwa einen halben Meter über dem Boden hält und lässt sie dann fallen. In der Regel schlägt sie genau in der Mitte auf und dann hat man schon Habakuk. Also natürlich nicht die Bibel fallen lassen, es war jetzt nur so ein kleiner Aufhänger. Der kleine Prophet Habakuk, so klein er auch ist, er ist ein sehr machtvoller Prediger. Ein machtvoller Prediger und ich will einige ausgewählte Verse nehmen aus den Kapiteln 1, 2 und 3, die da uns den ganzen Propheten erschließen wollen. Wenn Sie eine Bibel dabei haben und den Habakuk gefunden haben, dann geht es darum, dass wir uns erstmal klar machen, dass der Prophet Habakuk sich von all den anderen alttestamentlichen Propheten kolossal unterscheidet. Die anderen Propheten, die sprechen oft gleich mit voller Wucht und mit sehr viel Engagement davon, sie sprechen im Namen Gottes zu dem Volk Israel, zum Nordreich oder auch zu Juda. So spricht der Herr. Und mit dieser Wucht treten sie auf, ob sie wollen oder nicht. Sie müssen die Botschaft Gottes an das Volk Israel weitergeben. Der Prophet Habakuk ist zunächst einmal ganz anders. Er ist von seinem Prophetendienst ein Prophet, der die Menschen vor Gott vertritt. Er ist ein Mann, der die Fragen an Gott richtet, die die Menschen in Israel auf dem Herzen haben. Er tritt auf als Prophet nicht direkt zu den Menschen, sondern er tritt auf und adressiert Gott. Ganz was anderes. Er stellt nämlich die Frage, nicht an die Israeliten, sondern an Gott. Warum? Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 2: Herr, wie lange sollen wir schreien und du willst nicht hören? Wie lange soll ich zu dir rufen, Frevel, und du willst nicht helfen? Warum lässt du mich die Bosheit sehen und siehst dem Jammer zu? Herr, warum hörst du nicht? Herr, warum schweigst du? Herr, wie lange soll ich noch rufen? So beginnt der Prophet Habakuk. Er vertritt die Menschen, die das, was den Israeliten auf dem Herzen liegt, das vertritt er vor Gott. Er ist sozusagen ein Repräsentant der Israeliten und redet direkt seinen Gott an, den Gott Israels. Vielleicht geht es uns manchmal auch so, weiß nicht, in Bruchköbel ist die Welt vielleicht noch in Ordnung, aber wenn man so ein bisschen über den Tellerrand hinausblickt, dann wird man schon in der Welt so ein bisschen Nachrichten und so weiter, da denkt man, warum lässt Gott das eigentlich zu? Wie oft haben wir uns in Gebetsgemeinschaften getroffen und irgendwie geschieht nichts? Oder man muss gar nicht so in die weite Welt gehen, bis in die Ukraine oder in Israel, in Gaza oder in die ganzen Brennpunkt-Katastrophen, die es auf diesem Globus überall auf den Kontinenten gibt. Man guckt sein eigenes Leben an. Herr, warum ist mir das zugestoßen? Warum hörst du mein Schreien nicht? Warum schweigst du? Und in Kapitel 1, Vers 13 geht es sogar noch weiter. Da beschwert sich der Prophet regelrecht vor Gott. Warum siehst du den Räubern zu und schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Warum schweigst du, Herr? Manchmal schauen wir die Welt an, schauen unser kleines Leben an und fragen, was macht Gott eigentlich gerade? Wieso unternimmt er scheinbar nichts? Gegen die Ungerechtigkeit oder gegen das, was mich da in meinem Leben gerade hin und her wirft? Jeder, der Jesus lieb hat, der hat Erfahrungen mit Gott gemacht. Jeder, wen ich von euch fragen würde, der würde sagen, ja, ich habe das erlebt in meinen Lebensjahren, wo ich mit Jesus unterwegs war. Aber was tut er gerade? Jetzt, Moment, wo ich rufe. Herr, warum hörst du nicht? Wieso erscheint es mir, ich weiß nicht, vielleicht geht es einigen von euch so, wieso erscheint es bei mir, dass in der Stunde meiner größten Not Gott sich scheinbar versteckt? Über diese Frage wollen wir heute nachdenken. Es ist eine Frage, die ist jetzt nicht jeden Sonntag zu predigen, aber ab und zu muss man mal darüber nachdenken und darüber dann auch seinen eigenen Glauben im Angesicht Gottes, in seinem Licht sich mal vergegenwärtigen, mal aus das Innere mal auch mit dem Propheten Habakuk vor Gott aussprechen. Denn dass man das darf, das zeigt der Prophet. Wir müssen es nicht runterschlucken. Wir müssen nicht die Frage runterschlucken, warum schweigst du, warum greifst du nicht ein. Das dürfen wir fragen. Der Prophet Habakuk macht das stellvertretend für Israel. Also ist es auch eine Aufforderung an uns, dass wir das auch persönlich dürfen. Das ist eine Herzenssache, die wir auch als Gläubige an den Herrn weitergeben können. Zur Beantwortung dieser wichtigen Frage, warum Gott manchmal schweigt oder sich vor uns verbirgt, warum er nicht hört, da geht es eigentlich mehr darum, dass wir selber uns im Angesicht Gottes sehen und nicht für andere hören, sondern für uns selbst. Wer die Bibel studiert, der wird schnell feststellen, querbeet durch die Bibel, dass Leute wie Noah, Josef, Jakob, Israel in Ägypten, Hiob, Jesus, die Jünger, Paulus, die waren oft in ziemlich großer Not. Das war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und rosaroter Ponyhof und dann marschieren die Gottesleute so über die Erde. Die steckten manchmal bis über beide Ohren in ganz großen Schwierigkeiten. Man würde in Paulus 2. Korinther 12 mal lesen, was dem alles passiert ist. Gesteinigt, verprügelt, den wilden Tieren vorgeworfen, von bösen Leuten angegangen. Also das war ja nicht unbedingt so, der große Apostel schwebt da durch Europa und verkündigt überall das Evangelium. Der hatte ganz schön was auch zu leiden. Und Gott scheint dann in diesen Situationen so unendlich weit weg. Und Gott begegnet ihnen schließlich doch. Und das wünsche ich auch Ihnen und mir, dass wir mit dem Propheten Habakuk wieder dahin kommen, uns wieder dann dem zuzuwenden und zu sehen, Herr, du bist da. Da wollen wir am Ende der Predigt hin. Aber vorher müssen wir noch ein paar Hügel überwinden, bis wir da hinkommen. Ich möchte so 3, 4 Gründe nennen, warum es sein kann, dass Gott sich verbirgt und schweigt. Okay? Fasten your seatbelt. Schnallen Sie sich an. Jetzt geht's los. Ein erster Grund könnte sein, von dem, was wir aus dem Propheten Habakuk lernen, Gott verbirgt sich manchmal, weil er will, dass wir begreifen, wer er ist. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit seine Leute begreifen, wer er ist. In Kapitel 1, Vers 12 im Habakuk-Buch heißt es, und das ist ja mittendrin in diesen ganzen Fragen, die er an Gott stellt. Warum schweigst du? Warum hörst du mein Rufen nicht? Warum lässt du den Bösen all das Böse tun? Warum hörst du nicht auf mein Rufen? Mittendrin kommt dann auf einmal so ein Satz von dem Propheten Habakuk in Vers 12. Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist. Also eine Anbetung, mitten in diesem Fragekatalog kommt eine Anbetung des Habakuk. Und da wird deutlich, der Prophet hat ein großes Verständnis von Gott. Wer weiß, wer Gott ist? In England gab es mal vor ein paar Jahrzehnten einen Theologen, der war von der Körpergröße her ziemlich klein. Aber der hieß J.B. Phillips und der hat ein Buch geschrieben, Dein Gott ist zu klein. Und genau das ist manchmal das Problem. Das war das Problem in Israel. Warum haben sie denn diese Probleme? Warum werden denn die Propheten auf die Matte gestellt und sie müssen für und manchmal auch gegen das Volk predigen? Warum? Für Israel, sie haben vergessen, wer Gott ist. Und vielleicht gibt es das auch heute bei uns in Deutschland. Das ist eines der größten Probleme in einem reformatorischen Land, dass die Leute nicht mehr begreifen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, wenn wir von Gott reden. Und wenn wir ihn heute vielleicht, wenn dieser J.B. Phillips noch leben würde und würde ein neues Buch schreiben, vielleicht würde er dann ein Buch schreiben, Dein Gott ist zu billig. Dein Gott ist zu billig zu haben. Viele Zeitgenossen, die sich Christen nennen, haben die Größe und die Herrlichkeit und die Heiligkeit und die Macht und die Souveränität Gottes vergessen. Er wird verniedlicht, er wird in irgendeine Kiste gepackt, 5 Euro rein, ich habe da ein Problem, draufdrücken, wie so bei so einem Kaffeeautomat oder bei so einem anderen Automaten. Das ist aber nicht Gott. Und wenn wir im Alten Testament sehen und hier auch bei dem Propheten Habakuk, es ist hier das Problem, dass Israel vergessen hat, wer ihr Gott ist. Und es kann sein, dass Gott manchmal sich verbirgt und schweigt, wenn seine Leute nicht mehr begreifen, wer er ist. Offensichtlich verbirgt sich Gott, damit seine Leute begreifen, mit wem sie es eigentlich zu tun haben, dass er ein heiliger Gott ist. Kann es sein, dass Gott es auch manchmal müde ist und leid wird und seiner Leute überdrüssig, ich spreche seiner Leute, denn das ist ja Israel, das ist ja nicht irgendein Heidenvolk, wo Gott der Prophet rumspringt. Der springt ja im heiligen, auserwählten Volk Gottes, ist er der Prophet. Und kann es sein, dass Gott müde und überdrüssig ist, wenn seine Leute den Namen Gottes im Munde führen, aber ihn überhaupt nicht ehren, ihn nicht verehren und anbeten? Kann es sein, dass Gott wieder neue Ehrerbietung und Respekt entgegengebracht bekommen muss? Kann es sein, dass Gott auf uns wartet, bis wir wieder mit gebührender Haltung ihm entgegentreten? Ist Gott manchmal vielleicht ein bisschen zu kumpelhaft geworden? Als ich so 13, 14 war, das war eine wunderbare Zeit, so mitten so in dieser aufstrebenden Pubertät, aber eins meiner Lieblingsdinge, die ich damals gelesen und erforscht habe, das war Astrophysik. Also alles, was in dem Alter für mich als Teenager über die Galaxien und die Welt und alles, was so die Astrophysik betrifft, das habe ich geliebt. Ich habe das gelesen. Ich war damals, habe mit Gott nichts anfangen können in dieser Zeit, aber es war faszinierend schön, über diese Dinge nachzudenken. Und jetzt stellt euch doch mal vor, und ich erzähle jetzt vielleicht ein paar Beispiele, wo ihr denkt, was ist das denn? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber wir mit unserer kleinen Erde haben eine Sonne und die ist so am Rand. Ihr müsst euch vorstellen, wie so ein buntes Windrad, das ihr im Garten habt, das so vor sich hin dreht. So ähnlich sieht unsere Galaxie aus. Also wie so ein Windrad. Die hat so Zacken. Und in der Mitte ist ein Kern und wir sind so an einem dieser Zacken am Rand. Da ist unsere eine Sonne und unser blauer Planet und die paar Planeten, die um unsere eine Sonne kreist. Und diese eine Galaxie, in der wir sind, sind etwa 80 Milliarden Sonnen. Eine Galaxie. Und soweit man das mathematisch von den Lichtauswertungen berechnen kann, von den Astronomen, gibt es so, was man schätzungsweise in der wahrnehmbaren im Universum sehen kann, etwa 100 Milliarden Galaxien mit genauso vielen Sonnen. Und wenn man sich das nur mal so vorstellt, und ich habe mir das damals, das war alles so großartig, und dann habe ich dann auch von einem lieben Christ auch mal ein Büchlein bekommen von einem amerikanischen Astrophysiker, und der beschrieb genau die gleichen Dinge. Und das war ein evangelistisches Büchlein. Und zum Schluss stand dann da auf einmal, hat ein paar Psalmworte zitiert, Und das alles hält Gott in seiner Hand. Könnt ihr euch vorstellen, wie groß Gott ist? Könnt ihr euch vorstellen, was er für eine Macht hat, das alles gleichzeitig zu erhalten? Oder wenn ich mit meinen Kindern, als sie noch kleiner waren, jetzt sind sie alle erwachsen und aus dem Haus, aber als sie kleiner waren und ich war wir haben die zwei Großen, mit denen habe ich immer den Abendschluss gemacht mit Geschichte und Gebet und mit den zwei Kleineren. Und die zwei Kleineren, die haben dann auch so manchmal so tolle Fragen gestellt, so ganz gewaltige, tolle Fragen. Papa, wir wollen doch gleich beten, ja? Die Luise und der Thomas da in der Nachbarschaft, die beten jetzt vielleicht auch mit ihren Eltern. Kann schon sein. Aber du hast doch immer gesagt, man soll nicht dazwischen reden. Wenn die jetzt beten und wir beten, wie kann denn jetzt Gott das hören? Und dann stellt euch jetzt mal vor, dass auf Erwachsenesniveau hochgetrieben, dass da gleichzeitig 500.000 Menschen beten. Gleichzeitig. Und Gott kann sie alle unterscheiden, kennt jeden Einzelnen, der da betet, weiß, was jedes einzelne Herz bewegt, was da gebetet wird. Und Gott, ist das eine Kleinigkeit, uns in unserem kleinen Leben trotzdem zu sehen und ernst zu nehmen? Das ist eine tolle Kinderfrage, aber auch für uns Erwachsene. Wisst ihr, wer Gott ist? In seiner Macht, in seiner Größe, in seiner Allmächtigkeit. Die Bibel teilt uns mit, dass Gott sich immer wieder verborgen hält hinter Wolken und Dunkelheit, wenn seine Leute vergessen, wer er ist. Wenn Gott immer offenbar wäre, ständig sichtbar, ständig erfahrbar, auch für die blinden Augen des Unglaubens und der Sünde, dann wäre Gott nicht Gott. Gott ist nicht verfügbar. Und das ist auch für Christen wichtig, dass wir Gott nicht zu so einem Spielkameraden machen, der irgendwie uns zur Verfügung steht als eine übernatürliche, ein Automat für unsere Bedürfnisse. Ich weiß, das hört sich ziemlich krass an, aber der Habakuk fördert uns hier raus, mit dieser Frage umzugehen. Wir dürfen kein Bildnis nach unseren Vorstellungen von Gott machen. Er ist nicht unseren Wünschen und Gefühlen unterworfen. Er kann nicht erfasst werden und er ist auch nicht uns Christen zur Verfügung gestellt. Ah, Moment, Stopp, Schluss, das stimmt nicht, Herr Schwarz. Wir haben doch dann auch die Jünger Jesu. Die sagen dann, oder beziehungsweise Jesus unterweist seine Jünger, unser Vater. Na, das ist jetzt nicht so ein weiter Gott, der jetzt irgendwo hinter den machtvollen das Universum dirigiert. Das ist doch ein ganz nahes Wort, das ist ein intimes Wort, das ist ein schönes Wort. Wenn es ein guter Vater ist, dann ist Gott uns doch ganz nah. Er kennt uns, er kümmert sich, er liebt uns. Halleluja, das stimmt. Aber das Gebet geht trotzdem weiter. Unser Vater im Himmel. Er ist nicht verfügbar. Gott ist nicht verfügbar. Dadurch sollen wir vorsichtig sein, wenn wir den Namen Gottes im Munde führen. Und das ist manchmal auch von uns fromm, vielleicht ein bisschen nachlässig, wenn wir dann so sagen, Gott hat mir gesagt, aber im Grunde ist das nur die Floskel dafür, das, was man selber will, fromm zu tarnen. Wenn Gott was gesagt hat, ist es großartig. Und die Schrift zeigt uns, was Gott gesagt hat. Wir sollen uns darauf verlassen. Aber wir sollen aufpassen, nicht Gott irgendwie zum Spielball zu machen, unsere eigenen Vorstellungen. Wenn der Geist Gottes leitet und der Geist Gottes uns zu bestimmten Dingen führt, Halleluja, wenn er uns beruft, wenn er uns Einsichten gewährt, das glaube ich, das erlebe ich, das kennt ihr wahrscheinlich auch, dann ist das großartig. Aber grundsätzlich, das zeigt der Prophet Habakuk, gilt es darum, dass wir von unserer Grundhaltung uns bewusst machen, in Kapitel 2, Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei Stille vor ihm alle Welt. Das ist so eine Grundhaltung, die uns ausrichtet, einnordet. Mit wem haben wir es eigentlich zu tun, wenn wir zu Gott beten? Er ist nicht der Erfüllungsgehilfe unserer privaten Wünsche. Habakuk 2, Vers 14 heißt es dann in diesem ganzen Kontext von Kapitel 2, denn die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn, wie Wasser das Meer bedeckt. Das ist eine Zukunftsaussage, die der Prophet geschenkt bekommt. Die Erde wird voll werden von der Erkenntnis der Ehre des Herrn. Es wird einmal eine Zeit kommen, da wird die ganze Erde begreifen, wer dieser allmächtige, wunderbare, große Gott ist. Das wird kommen, wie Wasser das Meer bedeckt, so wird die Erde erkennen, was die Ehre und die Herrlichkeit Gottes betrifft. Das ist noch nicht so. Das schöne Bild wird sich aber erweisen. Und es ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir uns deutlich machen, dass Gott Ehrerbietung, Respekt und Ehrfurcht gebührt. Gott will, dass wir begreifen, wer er ist. Und Israel hat es vergessen. Wir hoffentlich nicht. Ein zweiter Punkt. Gott verbirgt sich manchmal, weil er will, dass wir begreifen, wo er ist. In Habakkuk 1, Vers 5, da gibt es so einen ganz markanten Vers, der wird oft aus dem Zusammenhang gerissen und man benutzt ihn, um eine Erweckung in einem bestimmten Gebiet anzuzeigen. Das sei ein Wort für die Erweckung und jetzt dürfen wir darauf vertrauen und dürfen mutig drauf losgehen. Da heißt es in Habakkuk 1, Vers 5, schaut unter die Heiden, unter die Nationen, seht und verwundert euch. Ach ja, wir wollen jetzt mal sehen und uns verwundern lassen, was Gott denn da macht. Denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet. Oh, Gott wird was machen. Jetzt werden wir ganz begeistert erleben, was Gott tun will. Und jetzt wird Erweckung aufbrechen. Halleluja, ja. Und wenn man dann genauer den Kontext ansieht, denn ich will etwas tun zu euren Zeiten, was ihr nicht glauben werdet, wenn man euch davon sagen wird, was passiert dann? Er schickt die Babylonier zum Gericht. Ist das Gott? Was ist denn da los? Da heißt es in Vers 6, die gewalttätigen und schrecklichen Chaldäer, die Babylonier will er erwecken. Und wozu? Um das Haus Israel zu richten. Hey, Moment, das ist doch nicht unser Gott, das ist doch nicht unser Gottesbild, das springt ja alles, was ich mir vorstellen kann. Gott aktiviert da eine feindliche Macht, um Israel in die Schranken zu weisen. Was ist denn das? Das ist ja eine unangenehme Botschaft, das geht mir ja ins Getriebe. Und in Habakkuk 2, 1 bis 3, da wird davon geschrieben, dass dann der Auftrag des Propheten, nachdem er seine vielen Warum-Fragen, warum hörst du nicht, warum schweigst du, vorgebracht hat, bekommt der Prophet sozusagen die Botschaft, jetzt auch für das Volk Israel zur Warnung aufzutreten. Hier stehe ich auf meiner Warte, auf dem Turm und schaue und sehe zu, was Gott mir sagen und antworten wird auf das, was ich ihn alles gefragt habe. Und der Herr antwortete mir, so heißt es dann in Habakkuk 2, schreibe auf, was du geschaut hast, deutlich auf eine Tafel, dass es alle lesen können, die da an dieser Tafel vorbeilaufen. Die Weissagung, du die prophetische Weissagung gibst, die wird ja noch in Erfüllung gehen und es wird an den Tag kommen, was ich vorbereitet habe und was ich geplant habe. Denn wenn es sich auch hinzieht, so harre, ihr könnt darauf euch verlassen, es wird eintreffen. Und was wird nicht ausbleiben? Das Gericht Gottes am Volk Israel. Ich denke, wir suchen Gott manchmal am falschen Ort. Kann es sein, dass wir des Öfteren Gott ausschließlich in schönen, positiven Erfahrungen des Lebens suchen? Wenn man beispielsweise von Japan nach Deutschland fliegt, ich habe das erlebt mehrmals, und man hat glücklicherweise einen guten Start in Tokio und fliegt los und man fliegt dann gegen die Erddrehung zurück nach Europa. Dann sitzt du im Flieger und wenn du gutes Wetter hast über den Wolken, dann siehst du bei deinen 12, 14 Stunden Rückflug die Sonne mehrmals aufgehen, weil du mehrmals die Grenzen des Sonnenaufgangs überschreitest. Und dann sitzt du im Flieger. Halleluja, Herr, du bist groß. Wie bist du uns so nah? In dem Moment staunt man und ist fröhlich. Wir loben Gott. Wir loben Gott, weil wir gesund und fit sind, weil wir uns stark fühlen. Und dann sagen wir, Gott ist so gut zu uns. Ah, das ist großartig. Wir loben Gott. Oder wenn wir mit unseren vier Kindern und dann auch im Teenageralter zusammen waren, zu sechst und haben irgendwas gespielt oder uns ausgetauscht am Tisch und wir sind glücklich und danken Gott. kein Zickenkrieg unter den Mädchen. Du hast meine Hose geklaut, wo sind meine Schuhe? Wo ist das und das? Nein, du. Und dann gibt es, und es ist mal Frieden unter den Kindern. Und man sitzt dann da und denkt sich, ah, ist Gott nicht gut. Wir haben gerade so eine schöne Zeit. Und wir meinen, aufgrund dieser Erlebnisse ist Gott uns jetzt ganz nah. Weil wir Schönes erleben, weil wir Glückliches erleben, weil wir Zufriedenstellendes erleben. Aber wenn man die Bibel studiert und auch hier den Habakuk, dann wird man feststellen, Gott ist kein Schönwettergott. Gott ist bei uns im schönen Wetter und, was ihr nächste Woche hören werdet, im Sturm. Gott ist nah, wenn wir gesund sind, und Gott ist weg, wenn wir krank sind. Gott ist da, wenn wir gesund sind und wenn wir krank sind. Wenn wir Sieg über die Sünde haben, ist er da. Und wenn wir auf die Nase gefallen ist, zieht sich Gott zurück. Kann es sein, dass wir Gott manchmal am falschen Ort suchen? Dass wir ihn vielleicht als Trost und in der Bequemlichkeit, in der Geborgenheit suchen? In seiner Allmacht und Souveränität? Könnte es sein, dass diese Frage von Kapitel 1, Vers 13, Herr, warum lässt du das Böse zu? Dass es nicht damit zu tun hat, dass Gott sich entfernt hat, dass bestimmte Dinge kommen. Und selbst das, was wir hier im ersten Kapitel lesen, dass Gott die Chaldäer zum Gericht ruft, ist jetzt Gott weg? Nein, er ist ganz nah. Nur wir suchen manchmal Gott am falschen Ort. Im Psalm 46 heißt es, Gott ist unsere Zuversicht, Gott ist unsere Stärke, eine Hilfe immer dann, wenn es uns gut geht. Heißt es nicht. Gott ist unsere Zuversicht, Gott ist unsere Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht. Das ist das, was der Habakuk hier will. Er will, dass Israel sich wieder besinnt. Selbst wenn das Gericht über Israel kommt, in dieser Form wird es Christen ja nie treffen, weil wir vom Kreuz her kommen. Christus das Gericht, den Fluch des Gesetzes ja auf sich genommen hat. Wir werden ja gar nicht mit dieser Wucht wie Israel getroffen. Wir haben ja den Herrn Jesus als Schutzschild, weil wir da in die Kindschaft Gottes hineingerufen sind. Aber wir dürfen von Habakuk lernen und auch von diesem Psalm 46, Zuversicht, Stärke, Hilfe in den Nöten. Glaubensleute kommen in Nöte. Und das kannst du nicht einfach wegwischen, wenn du in Nöte bist, dann glaubst du nicht. Wenn du in Nöte kommst, ist Gott weg. Das ist eine falsche Theologie. Wir suchen Gott am falschen Ort. Gott bewahrt seine Leute nicht vor Schwierigkeiten. Er macht nicht alles schön und bequem. Aber und Psalm 46 fasst das zusammen, was Habakuk auch dem Volk Israel predigt. Er ist eine Hilfe in den Schwierigkeiten, in den Nöten, in den Problemen. Das ist unser Gott. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir begreifen, wo er ist. Erschüttert das unser Gottesbild? Die Jünger waren mitten im Sturm und ihr werdet darüber noch hören nächste Woche. Und die Jünger schreien, kümmerst du dich nicht, wir saufen ab. Und mitten im Sturm sagt Jesus, nachdem er aufgewacht ist, Friede sei mit euch. Manchmal müssen wir mitten im Sturm sein, mitten im dicken Problem, um Gott zu begegnen. Im Mittleren Osten gibt es ein Sprichwort, wenn immer die Sonne scheint, entsteht eine Wüste. Manche Menschen, auch Christen, meinen, ihr Leben mit Gott wäre vor allen Problemen und Nöten und Schwierigkeiten gefeit. Aber das ist nicht das Bild der Bibel. Oft begegne ich Gott erst, wenn die Sturmwellen schon in mein Lebensboot hineinploppen oder wenn ich im Tal des Todesschattens bin. Wo ist Gott? Jesus sagt am Ende, bevor er die Jünger dann in die Weltmission schickt, ich bin bei euch alle Tage, wenn es euch gut geht. Auch sagt er das nicht, und wir glauben es manchmal. Ich bin bei euch alle Tage, Punkt. Alle Tage. die schönen und die schweren. Die wunderbaren und glücklichen mit Sonnenaufgängen in mehrfacher Variante im Flieger oder mit wunderbaren Familienerlebnissen und mitten in der Krankheit. Und ich möchte euch in Kapitel 3 im Habakuk auf einen Glauben hinweisen, ein tiefes Verständnis von Glauben, der jedem gefährlichen Schönwetterglauben entgegentritt. Der Habakuk spricht hier etwas aus, mitten in diese Katastrophe, die der Prophet hier dem Volk Israel zumuten muss, eines der schönsten und großartigsten und bewegendsten Worte in diesem sogenannten Psalm des Habakuk in Kapitel 3, 17 bis 19. Da wird dann davon gesprochen, das Gericht Gottes kommt. Israel wird in eine große Not hineingeführt durch die einrückenden Heere. Und dann betet der Prophet: Da wird dann der Feigenbaum nicht grünen und es wird kein Gewächs sein an den Weinstöcken. Der Ertrag des Ölbaums bleibt aus und die Äcker bringen keine Nahrung. Für eine landwirtschaftliche Gesellschaft wie in Israel ist das eine Katastrophe, sowas zu sagen. Nichts Grünes, kein Feigenbaum, kein Gewächs, keine Ernte, kein Getreide, keine Weinstöcke, kein Ölbaum, alles weg. Die Schafe werden aus den Hürden gerissen und in den Ställen werden keine Rinder sein. Warum? Weil die Feinde alles geklaut haben. Und dann kommt ein Satz des Glaubens, der es hammerhart. Da kann jeder noch dran kauen. Aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Wow. Das ist irgendwie, das geht doch nicht. Alles liegt da nieder und der freut sich. Nicht an dem Verlust, aber an Gott. Der Habakuk hat nie was von unserem Herrn Jesus gehört. Der hat nie was davon gehört, was der in den Evangelien uns beschrieben hat. Was er für eine wunderbare Liebesbotschaft hat. Der Apostel Paulus und Petrus und Johannes, die haben uns in den Briefen so viel beschrieben von der Größe, von dem, was wir in Jesus genießen dürfen. Und der Heilige Geist erschließt uns diese Zusammenhänge. Der hat noch nichts von dieser wunderbaren Lektion des Neuen Testaments gewusst. Aber dieser kleine Abschnitt hier macht deutlich, wie man im Glauben auch in Schwierigkeiten sich Gott zuwenden kann. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder begreifen, wo er ist. Immer bei uns. Egal wie das Leben läuft. Das soll Israel lernen. Weil sie auch das nicht verstehen. Und warum schreien? Wo bist du? Warum schweigst du? Bist du weg? Nee, er ist nicht weg, er ist ganz nah. Aber manchmal ist es so, dass man die äußeren Umstände sind nicht das Kennzeichen dafür, wo Gott ist. Sondern das Wort Gottes sagt uns, wo Gott ist. An der Seite seiner Leute, in Schwierigkeiten und in schönen Zeiten. Ein drittes. Könnt ihr noch? Ja? Gott verbirgt sich manchmal vor uns und schweigt, damit wir wieder verstehen, wie wir zu ihm kommen können. Gott verbirgt sich manchmal vor uns und schweigt, damit wir verstehen, wie wir zu ihm kommen können. Die Bibel spricht ja mit überwältigender Klarheit davon, dass wir nur durch Glauben zu Gott kommen können, also durch ein Vertrauen, das wir Gott zur Verfügung stellen. Nicht durch die Erfahrung, nicht durch das Schauen, nicht durch unsere Erkenntnis, nicht durch unsere Werke, sondern dieses sich Gott vertrauensvoll wie ein Kind zur Verfügung stellen. Und so heißt es da auch in Habakuk 2, Vers 4, das ist ein Vers, der mehrmals die Welt auf den Kopf gestellt hat, also im wahrsten Sinne des Wortes die Welt auf den Kopf gestellt hat, Habakuk 2, Vers 4, da heißt es, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte, der in einer gerechten und wiederhergestellten Beziehung zu Gott lebt, der wird durch Glauben leben. Das war bei Habakuk in Israel der Fall, hat es auf den Kopf gestellt. Das war zur Zeit des Paulus der Fall, der hat das im Römerbrief zitiert. Das war in der Reformationszeit bei Luther der Kernvers, nachdem er sich dann blutig gegeißelt hatte. Und dann hat er über Habakuk begriffen, es geht ja um Glauben, Vertrauen und nicht um sich vor Gott praktisch blutig prügeln. Und diesen Vers, der da in Habakuk steht, der macht deutlich, wie komme ich zu Gott? Wie kann ich meine Beziehung zu Gott auffrischen, wieder aktivieren? Und ihr liebes Israel, kapiert das doch hier, sagt der Prophet. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, indem er sich vertrauensvoll Gott ausliefert. Das ist es, was hier Israel neu lernen darf. Im Römerbrief, im Galaterbrief wird auch dieses Prinzip ganz ausführlich beschrieben. Der Gerechte kommt durch Vertrauen in die Beziehung zu Gott. Manchmal denken wir, ja klar, das gilt dann, wenn man noch ein Heide ist und nicht an Jesus glaubt, dann ist es Glaube. Und wenn wir dann Christen sind, dann sind es Ärmel hoch. Jetzt zeige ich mal, was Gott, was ich für ein toller Kerl bin. Das ist ein Irrtum. Auch wenn wir Christen sind, nicht nur wenn wir Christen werden, ist es der Glaube, der uns rechtfertigt, sondern auch als Christen ist die Beziehung zu Gott immer eine Vertrauensbeziehung und nicht, Herr, ich zeig dir mal, was ich kann. Jetzt musst du mal auf mich stolz sein, was ich für ein toller Christ bin. Ich mache ja alles, was du willst, ich bin ganz brav. Und Gott sagt, wo ist dein Vertrauen? Da vertraut man nur auf sich und will Gott irgendwas beweisen. Das ist das Schöne. Wie Gott versteckt sich manchmal und verbirgt sich, damit wir wieder herausgefordert werden, wie man zu ihm kommen kann. Durch Vertrauen. Ihm sich ausliefern. Ihm zuzugestehen, dass er schon weiß, was er vorhat. Und so war es praktisch auch in der Reformationszeit und so ist es vielleicht auch bei uns selber. Wir können nichts zu unserer Erlösung beitragen, aber wir können auch nicht zu einem gelingenden Christenleben in der Hinsicht beitragen, wenn wir meinen, wir könnten es aus eigener Kraft. Wir brauchen Jesus. Wir müssen ihm vertrauen. Wer Gott vertraut, kommt nämlich nahe zu ihm. Und wenn wir im Glauben leben, werden wir auch diesen Frieden Gottes erleben, in guten, in schönen, in wundervollen Zeiten, auch in schweren Zeiten. Es gibt vieles, was auch in unserem Leben als Christen in dieser Welt voller Rätsel und Fragen ist. Wir können nicht alles klären, auch in dem kleinen eigenen Leben nicht, geschweige denn, was die Politik in Deutschland treibt. Ob die noch alle noch den Verstand auf ihren Schultern haben oder ob da irgendwie alles ein bisschen durcheinander geraten ist in der Birne. Oder was in der Weltpolitik. Alle rufen, alle schreien, alle meinen, sie hätten eine Lösung und keiner hat doch eine. Die Probleme sind so verworren wie so ein Knoten, den man nicht lösen kann. Aber wir haben diese Zuversicht im 2. Korinther 1, wo dann deutlich wird, alle Verheißungen in der Schrift sind in Christus Jesus ja und Amen. Wir dürfen uns auf die Verheißungen des Wortes Gottes verlassen und darin wird unser Glaube gestärkt. Darin werden wir einen Weg finden, auch in unserer persönlichen Situation zurechtzukommen. Und es ist simpler Glaube. Es ist simples Vertrauen. Herr, du bist da und du kannst. Da kommen wir nämlich wieder zu der ersten Frage. Wissen wir, wer Gott ist? Und dann ist auch unser Vertrauen auf diesen Gott, der uns in Jesus Christus so nahe gekommen ist, das wird dann dadurch gestärkt. Wundern wir uns, dass es nur Vertrauen ist? Nee, ich hoffe nicht. Es ist das Schöne, dass wir da uns darauf verlassen können. Wenn echte Probleme auftreten, wenn etwas schief geht, wenn der Glaube einstürzt, vielleicht werden manche von uns dann ärgerlich, werden sauer und wütend auf Gott. Ich kenne das auch aus der Seelsorge von Menschen. Gott hat nicht und jetzt bin ich sauer auf ihn und der hat ja gar nicht und so. Gott ist nicht fair zu mir. Wieder in die Nähe Gottes zurückzukommen, sein Eingreifen zu erleben, beginnt mit Glaube, mit Vertrauen. Du kannst, du bist mein Herr, du hast mich lieb. Du bist allmächtig. Es gibt einen Frieden im Herrn, der allen Verstand übersteigt und alle Erfahrungen. Das ist dieser Friede, den dann uns auch in den Situationen hilft. Glaube sieht zurück und sagt, Gott war mir gnädig, das habe ich schon erlebt. Aber der Glaube sieht auch in die Zukunft, Gott wird mir gnädig bleiben. Weil das Jesus in seiner Person ist es Ja und Amen, seine Verheißungen gelten. Ich darf mich darauf verlassen. Meine Gnade reicht auch für dich aus, auch in Schwachheit, kriegt der Paulus gesagt. Aber was soll er tun? Vertrauen. Gott zu vertrauen, wenn alles gegen Gott spricht, am Glauben festhalten, wenn alles durcheinander geht, das haben wir ja da auch in diesem sogenannten Psalm Habakuk in Kapitel 3 vor Augen. Und man ärgert sich manchmal, warum hat Gott das zugelassen, dass mir dieses am Arbeitsplatz zugestoßen ist? Warum war das so ein nörgelnder Kollege, der mich so mies gemacht hat vor den anderen? Wieso musste dieser geliebte Mensch schon sterben? Warum klappt es, obwohl wir beide Christen sind, in unserer Ehe nicht? Meine Gesundheit ist so angeschlagen. Herr, warum? Wieso? Weshalb? Hörst du mein Rufen nicht? Erinnern wir uns, was Habakuk in Kapitel 3 sagt. Obwohl alles fehlschlägt und das Leben anstrengend ist, und in Israel war das Leben anstrengender als bei uns, wo die Babylonier vor der Hütte standen und alle Ernte einkassierten. Obwohl alles fehlschlägt, ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott meinem Heil. Das soll keine Ausrede sein. Es ist aber die Tür, dass Gott wieder uns deutlich macht, wer er ist und sich bezeugt. Das nenne ich einen tiefen und reifen Glauben. Deswegen noch zum Schluss ein kurzer vierter Punkt. Gott verbirgt sich für uns, damit wir wieder tiefere Erfahrungen mit ihm machen. Habakuk 3, Vers 2, da kommt Habakuk auch zu diesem Durchbruch, in dem er im Namen Israels vor Gott mit seinen Fragen gelegen hat. Er bekommt den Auftrag, das von Gott Prophezeite auch an das Volk weiterzugeben. Und dann beginnt Kapitel 3, Vers 2, und da beginnt Habakuk zu staunen. Herr, ich habe die Kunde von dir gehört, ich habe dein Werk gesehen, also alles das, was er in der Vergangenheit an Israel und so weiter schon getan hat. Und jetzt betet er, mache es lebendig in naher Zeit und lass es kund werden in naher Zeit. Im Zorn denke an Barmherzigkeit. Das ist ein Gebet auch für uns heute, auch wenn wir eine ganz andere Situation haben. Durch Christus sind wir nicht in der Situation Israels. Wir haben nicht diese Situation wie das Volk damals. Aber es soll uns als Vorbild dienen, dass Gott dann auch sagt, ich lasse mich nicht lumpen, ich greife auch wieder ein, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ich bin einer, der macht es lebendig, und zwar bald. Das bittet der Prophet Habakuk. Und das ist auch unser Gebet, dass Gott seine Taten und Werke, die er in Christus vollbracht hat und wo wir auch im Leben gesehen haben, dass er uns getragen, getröstet, durchgeholfen hat in schweren Zeiten, auch bald, betet der Habakuk, tu es doch bald wieder, greife ein. Hier bin ich, Herr, ich vertraue dir, ganz persönlich in meiner Lebensführung. Und das ist das Schöne, das ist das Wunderbare, dass wir manchmal vor einem Spiegel stehen, wie wenn man geduscht hat und der ganze Spiegel ist so vor einem dichten Nebel. Man sieht überhaupt nichts, wenn du reinguckst, alles voller so Wassertropfen. Und man sitzt da, Herr, mach's doch bald nah. Und wenn wir dann so wischen, auf einmal sehen wir wieder klar. Das ist so ein bisschen das, was das Gebet ausmacht. Herr, greif ein in naher Zeit, bald. Greife ein und verändere das, was jetzt gerade mir Not macht. Also, wie auch immer man das sieht, der Prophet Habakuk hat eine wichtige Botschaft. Die Botschaft lautet, es kann sein, dass Gott sich manchmal verbirgt und schweigt. Das hat Israel erlebt. Und es sind mindestens 4 Gründe, die uns aber helfen wollen im Glauben, es mit Gott zu wagen. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wissen, wieder neu begreifen, wer er ist, der Heilige, der Gerechte, der Allmächtige, der Große, der liebende Gott. Gott verbirgt sich manchmal und schweigt, damit wir wieder neu begreifen, wo er ist. Überall, wo wir sind, ist er im Namen Jesu an unserer Seite. Ob es schwere Zeiten sind oder schöne Zeiten. Er ist da. Und die Frage, die dann da mit in Verbindung steht, heißt, glaubst du das? Denn das ist der dritte Punkt. Gott schweigt und verbirgt sich manchmal, damit wir wieder begreifen, wie man zu ihm kommen kann. Allein aus Glauben. Allein, indem wir ihm vertrauen, dass er es gut meint. Und das Letzte ist, Gott verbirgt sich manchmal nicht, damit er uns hängen lässt, so an der langen Hand, sondern dass er in naher Zeit sich deutlich macht, ich greife in deine Situation ein, ich meine es gut mit dir. Amen.